Hallo und herzlich willkommen bei Mella Chance Podcast. Ich bin Mella Bauer, Gründerin der Modeagentur Mella Chance, Herausgeberin des Mella Chance Papers und nun auch Host dieses Podcasts. Wenn dich wie uns die Geschichten und Gesichter hinter den Kulissen der Modebranche interessieren, bist du hier genau richtig. In unserer ersten Staffel dreht sich alles um die Liebe zur Mode. In unseren Interviews hörst du die persönlichen Geschichten, spannenden Hintergründe, Karrierewege und aufregende Details hinter den Akteuren, die diese Branche prägen. Viel Spaß! In unserer heutigen Episode spreche ich mit Caro Dunkel, Gründerin und Inhaberin des Stores April First in Berlin-Mitte. Wie es Caro geschafft hat, mit viel Herzblut, Kreativität und ihrem Gespür für Trends einen renommierten Store mit Online-Shop bootstrapped aufzubauen und warum sie jetzt auch noch Insekt macht, erfahrt ihr heute bei uns. Viel Spaß!
Wir sind live?
Wir sind live. Hallo Caro. Hi.
Hallo Mela.
Schön, dass du da bist. Danke. Zu unserer ersten Podcast-Episode von Mella Chance Paper. Und viele kennen dich, aber einige vielleicht noch nicht. Magst du ein bisschen was von dir erzählen?
Ja, okay. Ich fühle mich jetzt gerade erstmal geehrt, dass ich die Erste bin. Aber ich muss auch sagen, es wird mein erster Podcast sein. Also ich hatte schon ein paar Lives, aber kein Podcast. Also, die mich vielleicht nicht kennen, ich bin die Caro vom April First. Der April First ist ein Store in Berlin-Mitte. Den habe ich vor 8 Jahren gegründet und ja, würde ich sagen, schon alle kleinen Höhen und Tiefen einmal mitgenommen. Aber here we are. ja, ich bin gespannt auf unser Interview.
Ja, ich auch. Du, und zwar April First, ich weiß ja, der Name ist ja super persönlich, aber viele werden sich wahrscheinlich fragen, woher kommt der Name? Und magst du das ein bisschen?
Ja, also 99% der Leute kommt rein und fragt, ob ich April heiße. Ich so. eigentlich ist es total einfach. Also als ich damals den Store quasi, also die Idee, den Store zu gründen, ich finde das Wichtigste ist ja immer ein Name, woran sich die Leute erinnern. Und komischerweise konnte sich jeder immer an meinen Geburtstag erinnern, als ich schon klein war. Und ich dachte, es gibt nichts Cooleres, als dass sich jemand daran erinnert, ohne dass ich jemand darauf mehrmals hinweisen muss. Und die deutsche Version 1. April war natürlich ein bisschen, hätte sich nicht so gut angehört. Deswegen war es nie ein Thema, dass der Store einen anderen Namen bekäme, weil mein Name Caro ist jetzt auch nicht so
Caros Modeboutique
oder so, wie meine Tochter. Ich wollte das nicht so nennen. Deswegen war April First einfach der Name von Anfang an. Und mein damaliger Chef sagte dann auch so, warum machst du nicht am 1. April auf? Weil es hatte sich dann quasi ein bisschen verzögert, die Eröffnung. Und dann dachte ich so, why not? Mache ihn am 1. April auf und ich habe am 1. April Geburtstag. Und das war mein 30. Geburtstag damals. Also es war so ein Triple Special Date für mich.
Okay, ja. Also das ist ja schon super persönlich und ich weiß ja auch, du hast ja damals auch den Laden auch selbst renoviert und so. Das ist schon echt so ein richtiger, ja, so ein Herzensprojekt.
Ja, ne? es war ein Baby für mich. Es ist nicht nur um Klamotte, sondern ich wollte einfach all das, was ich in den vergangenen Jahren oder ich sag mal so der Weg dahin, was ich gelernt habe oder wie ich groß geworden bin. Also ich konnte einfach alles miteinander kombinieren, Mode als auch Interior und auch quasi ja all meine Leidenschaften unter einen Hut bringen. Und ich habe ja, bevor ich den Store aufgemacht habe, in New York gelebt ein paar Jahre, habe da für diverse Labels gearbeitet, sowohl im Sales, auch im Retail. Also ich habe all die Seiten von der Modebranche so einmal so miterlebt und habe dann noch in der Agentur gearbeitet und wir haben Interior-Projekte quasi realisiert und das war so der letzte E-Punkt zu sagen, ich mache den Laden komplett allein und ich hatte einfach eine Vision oder ein Bild vor Augen, wie ein Store aussehen muss, damit er auch angenommen wird, weil ich wollte nicht einfach nur einmal kurz die Wände streichen und ein paar Ständer reinstellen, sondern ich wollte einfach wie gesagt, so ein Ambiente, eine ganze Welt schaffen. Und daraufhin habe ich das dann alles selber geplant, weil ich hatte natürlich auch nicht das Budget, um mir mir Architekten oder irgendwas anderes ins Haus zu holen. Und habe dann 10 Monate, also quasi wie die Schwangerschaft eines Babys, den Store geplant.
Ja. Ja, schön. Und sag mal, Kannst du, also du hast ja schon von der Vision und vom Konzept so ein bisschen erzählt, aber was ist denn, was würdest du denn sagen, was ist denn das Konzept, die Vision?
Es war, also die Idee, den Store ja aufzumachen, war auch die Idee, dass viele Freunde oder in meinem Bekanntenkreis die Leute mich immer gefragt haben, oh Caro, wo hast du das her, wo kann ich das, hast du einen Tipp? Also ich war immer schon so wie so quasi ein privater Concierge. Und konnte das nie monetarisieren. Das heißt, ich habe es immer mein unnützes Wissen genannt. Und daraus ist ja die Idee entstanden, einen Store überhaupt aufzumachen, auch mit diesem Brand-Portfolio. Das heißt, ich suche ja immer gerne nach so kleinen Nischen-Brands, zumindest zu damaligen Zeit, ne? So habe ich ja den Store aufgemacht. Einfach Marken, die es zu der Zeit nicht in Berlin oder in Deutschland gab. Das war so das USP. Ich weiß noch, ich war die erste in Deutschland, die Ola Johnson eingekauft hat. Ich habe sie noch quasi zu meiner Freundin nach New York schicken lassen, die Ware, um sie dann, und sie hat mir dann die Ware mitgebracht.
Zu importieren.
Also zu importieren, genau. So habe ich angefangen mit ein paar Brands. Das hat sich natürlich jetzt über die Jahre etwas verändert oder verschoben. Aber das war quasi so diese Vision, einfach so kleine Cherries, also ich nenne es ja Cherry Picking, quasi für meine Kunden sichtbar zu machen.
Ja. Okay. Und das ist dann, würdest du dann auch als die Ästhetik hinter deiner Auswahl beschreiben? Oder kannst du die so ein bisschen...
Ja, also der Store ist natürlich mein persönlicher Stil. Also wenn Kunden reinkommen oder Bekannte oder Freunde, die sagen, also es ist wahrscheinlich auch das beste Kompliment, das bist so du. Also bei jedem Teil oder wenn sie in den Laden kommen, ist das auch ein Satz, den ich höre. Und ich muss mich nicht verbiegen, dafür ist der Store einfach zu klein und ich kann einfach das einkaufen, wo ich zu 200% selber hinterstehe.
Und okay.
Am Ende ist es mein persönlicher Stil und das kann natürlich feminin sein, aber es kann auch schlicht und einfach und uniform sein. Es muss jetzt nicht irgendwie das Rüschenkleid sein, ne? Weil auch in den letzten Jahren habe ich natürlich schon diverse, ich will jetzt nicht sagen Trends, aber Dinge kommen und gehen einfach und ich gehe da natürlich auch mit der Zeit.
Also es ist schon so ein Spiegelbild quasi.
Definitiv.
So deiner Person, deines Stils. Okay. Und wir haben ja für diese, also wir haben dich ja bewusst ausgewählt für die Edition, weil wir haben ja immer so ein Season-Thema und dieses Mal ist es ja in the mood for love, weil wir direkt auch Händler und Partnerinnen gesucht haben, die eben mit viel Herzblut, mit viel Liebe, mit Passion und so weiter hinter ihren Konzepten stehen. Das würdest du ja wahrscheinlich bejahen, ne? Dass du das aus einer großen Leidenschaft heraus machst. Wie hältst du denn die Leidenschaft am Leben?
Ja, also ich bin von Natur aus natürlich ein ultra passionierter Mensch und wenn ich was mache, dann mache ich es so wirklich auch zu 200%. Ich habe vielleicht kurz als Rückblick, ich habe früher Leistungssport gemacht und das ist etwas, was mein Leben, ganzes Leben irgendwie so dominiert hat und du musst etwas mit Passion machen, sonst überlebst du einfach nicht. Also das ist natürlich auch mein innerer Antrieb. Selbst so genervt, wie ich bin und natürlich auch all die Schwierigkeiten, die in den letzten Jahren, sag mal, die man so konfrontiert war. Am Ende des Tages denke ich immer noch nach wie vor, es war die richtige Entscheidung. Ich würde meinen Job auch nach wie vor nicht eintauschen gegen keinen Job der Welt. Also ja, also ich glaube, das nennt man wahrscheinlich pure Leidenschaft. Also und selbst wenn ich abends fertig bin, ich gucke halt weiter und ziehe mir den ganzen Fashion-Content rein. Also es hört nicht auf.
Okay, ja. Und was sind denn, ja, jetzt beginnen auch deine Augen so zu leuchten.
Ja. Ja.
So, was sind denn die Teile vom Job, die dir am meisten Spaß machen?
Ich glaube einfach, dass ich habe mal meinen eigenen Traumjob damals gebaut. Mein Mann sagte zu mir, also auf den Findungsweg, den Store zu gründen, war mein Mann eigentlich tatsächlich mein Vorbild, weil er hat auch, ich muss sagen, er ist Musikmanager, jetzt hat er einen anderen Job, aber er hat sich auch seinen eigenen Traumjob gebastelt und das hat er so oft gesagt, dass ich dann irgendwann dachte, ja, er hat recht, also wenn es den Job nicht gibt, was man machen möchte, dann musst du ihn dir selber suchen und finden und das war natürlich ein toller Weg oder generell, dass ich dann diese Idee hatte, ich mache jetzt einen Store auf. Es war einfach wie so ein Puzzleteil. Und was mich daran so fasziniert ist, ich kann reisen, ich kann einkaufen, ich bin mit Menschen, ich liebe es, mit Menschen zu sein. Ich kann nicht den ganzen Tag am Computer sitzen. Ich bin kreativ, ich kann mich austoben. niemand schreibt mir vor, was ich zu tun habe. Und es gibt mir einfach den größten Luxus, diese Freiheit zu haben, Dinge auszuprobieren. Und das hätte ich in keiner Anstellung, behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, also wahrscheinlich, das ist das, was mich auch so antreibt jeden Tag. Einfach auszuprobieren und Dinge machen, auf die ich Lust habe.
Und also du hast ja auch schon so ein bisschen angesprochen, dass es natürlich immer wieder so ein paar Hürden gibt und so. Könntest du denn auch über, oder hättest du Lust, über irgendwas zu sprechen, was jetzt so eine Hürde war und wie man da aber gut mit umgehen kann? Weil
naja, ich würde sagen, es gab drei Hürden, zumindest jetzt in den 8 Jahren. Also die erste Hürde war die, dass kurz nachdem der Store quasi auf war, bin ich schwanger geworden. Es ist zwar keine Hürde, aber es war natürlich nicht geplant und demzufolge war ich natürlich nach 2 Jahren, hatte ich auf einmal noch ein Baby.
Noch ein zweites
Baby. Und ich hatte noch keine Angestellten zu der Zeit und es war auf jeden Fall eine taffe Zeit. Also ich habe, nach 6 Wochen stand ich wieder im Laden und habe mir eine Nanny gesucht, relativ zeitig, und die kamen immer einmal am Tag, um Penelope zu bringen, damit ich sie stillen kann. Und so habe ich das dann 1,5 Jahre so dieses Tempo gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme und habe dann auch, ich habe so Schwindelanfälle bekommen. Und habe gespürt, dass auch meine Kräfte irgendwann nachlässt. Und das war für mich so das erste Mal in meinem Leben, dass ich gespürt habe, okay, ich muss auf mich aufpassen. So. Und dann kam Corona. Das war quasi meine Rettung, weil das war die Zeit, wo ich mich erholen konnte und habe das einfach so sehr genossen, diese Ruhe und mich wieder so auf meine Kernkompetenz zu fokussieren, weil ich glaube, die Kunden kommen am liebsten zu mir, wenn wir quasi ein One-on-One-Gespräch haben. Und es war einfach so schön, einfach jeden Tag hatte ich irgendwie 3, 4 Kunden und wir hatten einfach Zeit miteinander. Und deswegen, ich sehe es nicht als Hürde, aber es war irgendwie für mich nochmal so ein Learning.
So ein Anstoß.
Ja, dass das vielleicht die Zukunft des Retails auch ist.
Okay, und hast du danach direkt was umgestellt?
Ja, ich habe natürlich einen Schließtag. Ich habe einen Schließtag mehr dann quasi, ich habe das beibehalten, ich habe den Montag geschlossen. Ich behaupte sogar, ich könnte auch noch den Dienstag schließen, weil ich das Geschäft einfach mehr fokussiert habe, ne? Aber es hat, kurz danach hat es noch gut angehalten, dass die Kunden sehr fokussiert und sehr gezielt kamen und sich auch verbindlich angemeldet haben. Also Stammkunden machen das nach wie vor, aber jetzt so in den letzten Jahren hat sich das wieder verwässert, ne? In dem Moment, wo man wieder reisen konnte, war das einfach alles weg. Ich sag jetzt mal, die Kunden waren sehr fokussiert auf ihre lokalen Retailer, was ich super schön fand. Und inzwischen reisen alle wieder und das Geld wird, ich sage jetzt mal, zum größten Teil auf Reisen ausgegeben.
Okay, und wie reagierst du da im Moment drauf? Hast du da...
Wie reagiere ich darauf? Ich sag mal so, ich bin immer noch sehr eng mit meinen Stammkunden. Ich versuche, ein sehr persönliches Verhältnis zu vielen zu halten und spüre auch, dass meine Stammkunden sehr, sehr treu sind und auch nach wie vor das Geld ausgeben. Also ich sage jetzt mal, bei mir im Store. Aber das Drumherum fehlt inzwischen. Also man muss halt auf allen Kanälen einfach wahnsinnig viel Gas geben. Ne? Wir machen immer aufwendige Shootings. Wir versuchen, dass der Online-Shop immer up-to-date ist mit neuen Fotos. Klar, Social Media sowieso bedienen. Newsletter, kleine Events. Also ja, man muss allrounder sein in allem.
Was macht dir am meisten Spaß? Weil ich finde, man sieht ja auch eben in deiner Kommunikation deine Leidenschaft und deine Offenheit, deine Kreativität,
was mir am meisten Spaß macht. Ich liebe es, alles zu machen. Mhm. Also von daher gibt es nicht das eine. Ich bin einfach happy, wenn die Kunden happy sind. Also das ist, hört sich so wahrscheinlich so einfach an, aber ich liebe es, wenn ich die Kunden verabschiede im Laden und sie sagen, oh, mir geht's jetzt so gut, wenn ich bei dir rausgehe. Also es ist eigentlich es ist die größte Bestätigung. Also weil ich verkaufe ja nicht um des Verkaufens willen, weil ich möchte ja nicht einmal einen großen Bon haben, sondern ich möchte, dass die Kunden wiederkommen. Manchmal stoppe ich auch, die Kunden sagen, hey, ich leg dir das gerne zurück, ich halte es zurück oder überlegst dir, ich rufe mich gerne an, dann packe ich dir. Also ich sag mal so, das Teil findet ja dann auch seinen Weg oder seinen Besitzer. ich nehme da manchmal sogar den Druck raus. Das ist, glaube ich, die schlauere Strategie, ich will ja auch niemanden verprellen, also ja.
Ja, obwohl ja, ich meine, du redest ja die ganze Zeit eben von Stammkunden, weil Berlin sagen ja viele immer, ja, ihr habt so viele Touristen und so, aber du bist jetzt eigentlich so ein Gegenbeispiel, ne?
Also die ersten, bis vor Corona hatte ich 50% Stammkunden und 50% Touristen. Und es waren wirklich sehr coole Touristen. Viele Amerikaner, Skandinavier, aber wirklich einfach eine Wild Mix. Und das ist einfach mal gegen Null gegangen.
Okay, darf ich da ganz kurz was fragen? Ja. Wie haben die dich gefunden damals schon?
Ich glaube, damals schon. Also zu der Zeit war die Augestraße auch noch die Augestraße, finde ich, die es war. Da waren einfach wahnsinnig hochkarätige Galerien.
Muss man mal ganz kurz sagen, einordnen. Ne? Das ist Berlin-Mitte, irgendwie ehemaliger Ostpart, irgendwie relativ.
Genau. Es ist ein wunderschönes Viertel. Es war die Galerienstraße in Berlin und demzufolge war es natürlich bei den angesagten, sagen wir mal, etwas preisintensiveren Hotels, auch bei den Concierges, immer auf der Liste. Die haben alle ihre Kunden in die Auguststraße geschickt. Das heißt, du bist unmittelbar immer bei mir vorbeigegangen. Und damals hatte ich noch nicht die Reichweite auf Social Media.
Das heißt, Laufkundschaft.
Ich hatte einfach viel mehr Laufkundschaft. Und inzwischen ist die Laufkundschaft so dermaßen zurückgegangen. Ich weiß gar nicht, wo die alle hin sind.
Und meinst du, das liegt an der Straße oder meinst du, das ist eigentlich allgemein, dass die Leute mehr Destination-Shopping auch machen, ne?
Ja, nee, also es fehlt generell überall die Laufkundschaft. Mhm. Ich hab gehört, dass es hängt wohl zum Großteil, also Berlin durch den Flughafen, fangen wir mal so an. Dadurch, dass der Flughafen, er bietet wohl 2/3 weniger Flüge an als vor Corona. Das heißt, die Touristenzahlen sind alleine nur deswegen schon zurückgegangen in der Stadt, weil Berlin einfach nicht angeflogen wird als Destination. Und ich glaube, dass die Leute, die Geld haben, ich glaube, Berlin ist gerade nicht an der Prioritätenliste, wo man als Städtetrip hinfliegt.
Für jetzt jemanden, der Kultur-Lifestyle und was eben. Weiß ich interessiert.
Ich glaube, da wären andere Städte gerade angeflogen. Und das spüre ich. Das spüre ich natürlich auch in der Gastro. Also ich habe natürlich viele Freunde in diversen Bereichen und alle sagen das. Also die Touristenzahlen sind einfach zurückgegangen. Und wenn es Touristen sind, dann sind es jetzt vielleicht auch nicht gerade die Touristen, die meine Zielgruppe sind.
Mhm. Ah ja, ich meine, die Stadt ist ja teilweise ziemlich voll.
Ja,
aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, ne, irgendwie so die kunstinteressierte Klientel, so die dann,
Weil ich kenne einige Galeristen und ich weiß, dass viele Galerien auch geschlossen haben, gerade die in der Augestraße waren. Na, das ganze Haus da beim Pauli-Saal, das jüdische Mädchen, das war voll mit Galerien oder, ich sag jetzt mal, der Me Collectors Room. Ja. Also es gab da schon eine Verschiebung. Mhm. Und
genau, jetzt sind wir da so ein bisschen abgebogen, weil eigentlich wollte ich dich ja auf deine Stammkunden bringen. Und jetzt sagst du, nach Corona hast du...
Also ich habe inzwischen, behaupte ich, 95% Stammkunden nur noch. Das ist ein Großteil, das muss ich sagen, nach Corona. Also dadurch, dass ich dann, ich weiß nicht, Social Media wurde dann irgendwie sichtbarer oder man wurde sichtbarer oder ich wurde sichtbarer, hat viele Social Media Stammkunden bekommen, was super schön ist. Ich habe viele noch nie gesehen, aber ich merke das so in der Story, also in den Stories. Also entweder manche kaufen wirklich in jeder Story oder schreiben, also da findet ein regelrechter Austausch statt und deswegen vielleicht sind es deswegen mehr Stammkunden geworden, aber lokal würde ich sagen natürlich nach wie vor 60-40 so
im Verhältnis. Also die anderen sind dann wirklich deutschlandweit oder international, so dass sie nicht dann...
Genau. Und da merke ich auch, dass die Nachfrage extrem hoch. Ich habe jetzt auch letzte Woche einen Vertrag unterschrieben. Wir machen Pop-up zum ersten Mal in München.
Oh, wow.
Im Juli.
Toll, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Wo? Kannst du es schon verraten?
Ja, und zwar im Studio C. Ich weiß, dass da einige Freundinnen...
Ah, da war ich auch schon mal mit dem Showroom.
Ja.
Ja. Ja. Bei
Jana.
Ja,
super. Ich. Genau, da machen wir einen Pop-up
schön
für 3 Tage.
Mit der besten Eisdiele
übrigens. Okay. Hab ich gehört. Ich bin gespannt. Ich kenne mich jetzt nicht so gut in München aus, aber wir probieren es jetzt einfach mal. Und wenn das gut funktioniert oder gut angenommen wird, dann kann man ja auch andere Dinge planen. Weil
genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil du hast ja eben so viele Projekte und du bist irgendwie, Also was du schon angeschnitten hast, du machst Interior, du hast einen Wein rausgebracht.
Insekt.
erzähl mal ein bisschen, wie kommt es dazu? Warum machst du das?
Das mache ich einfach aus reiner Leidenschaft. Und es kommt so in meinen Kopf. Und wenn der Antrieb groß ist, dann ziehe ich das einfach durch. Der Sekt zum Beispiel. Wenn jemand in den Store kommt und, viele kommen in den Store und sagen, ich bin heute Abend auf einen Geburtstag eingeladen oder ich suche ein Geschenk für eine Freundin. Und dann geht es meistens darum, was ist denn das Budget? Und dann oftmals ist es dann so, 50 Euro. Und dann sage ich so, ist natürlich schwer für 50 Euro, weißt du, gerade der Echtschmuck oder eine Bluse bei mir. Also ich hatte de facto nichts für 50 Euro. Selbst die Parfums kosten alle 100 Euro. Und dann höre ich oft so, ich bin zum Dinner eingeladen, will was Kleines mitbringen. Also manchmal ist es ja einfach nur diese Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich habe viele Freunde in der Gastro und ich bin selber ein Gastrokind. Meine Eltern haben einen Landgasthof. Ich bin groß geworden quasi mit guten Sekt und guten Wein und dachte, warum mache ich nicht einfach einen eigenen kleinen Sekt? Und Freunde von mir, die sind Sommeliers und die haben mir den Kontakt zu dem Winzer hergestellt. Und der konnte sich das vorstellen, dass wir eine kleine Edition zusammen machen. Und so ist es entstanden.
Und wo sitzt der?
Der ist an der Mosel, Tobias Feiden. Also ich bin jetzt kein Sommelier, aber er ist bekannt für seine Weißweine.
Ja. Und dann wird es bei dir im Online-Shop, kann man das natürlich jetzt kaufen?
Den gibt es im Online-Shop und auch im Store, genau. Ja. Also ich pushe das nicht, das ist auch, wie gesagt, das ist ein leidenschaftliches Projekt. Zu Weihnachten habe ich meinen Stammkunden natürlich eine Flasche jedem mitgegeben oder wir hatten ja auch ein Event.
Schenkst du dann aus?
Und den schenke ich aus und den nehmen wir auch mit nach München und wir machen auch in München quasi am Montagabend einen Empfang und das ist natürlich das Schönste, wenn ich meinen eigenen Sekt schenken kann. Also ich gewinne damit jetzt kein Blumentopf, es ist ein reines
Herzensprojekt.
Ja, exakt. Auch das. Aber weißt du, klar, ich könnte jetzt ein eigenes T-Shirt machen oder ein T-Shirt mit einem Aufdruck. Ich finde aber, ein Sekt ist, man hat da was man so überreichen kann. Und der hat auch nur so eine Illo, quasi die Illo von dem Vogel, der bei mir im Store steht. Viele kennen diesen Papagei, diesen blauen.
Wie kamst du dem?
Den habe ich in Paris kurz vor der Eröffnung auf der Messe gesehen. Und es war der letzte Messetag und ich hatte mich so in diesen Vogel verliebt und ich konnte ihn einfach kaufen, habe ihn mitgenommen im Handgepäck.
Und ist ein ausgestopfter.
Ja, genau, ein ausgestopfter Vogel.
Aber die jetzt noch nicht.
Es ist ein ganz besonderer, weil die Farbe, die gibt es wohl so selten. Und er hat auch einen Sticker schon bekommen, weil natürlich die Frage diverse Male kam, ob man ihn kaufen kann. Und dann meinte ich so, der ist nicht zum Verkaufen. Der gehört zum Inventar. Als ich die ersten Jahre habe ich auch wirklich viel Möbel verkauft, also die Lampen, meine Hocker und die Ständer. Und ich habe immer gesagt, es gibt zwei Dinge, die man nicht kaufen kann im Laden. Es war diese goldene Krabbe am Tresen und es ist dieser Vogel.
Und es ist immer noch so.
Es ist immer noch so.
Aber schön, dass du da nochmal drauf kommst. Die Racks und du hast auch Cubes und so weiter, das lässt du auch alles selbst an.
Ja, das habe ich alles anfertigen lassen. Ich habe es auch selber gezeichnet damals. Ich habe so ein kleines Vorher-Nachher-Buch, da sind noch alle meine Skizzen drin. Jetzt haben mich natürlich viele gefragt, wie kommt es, dass du das selber gemacht hast? Wie gesagt, ich bin auf dem Land groß geworden. Mein Vater hat sein Leben lang gebaut und die Hälfte meiner Familie sind Architekten oder Mathematiker. Also ich habe das so ein bisschen aufgesogen. Also wäre ich jetzt noch mal jung, würde ich wahrscheinlich Architektur studieren. Aber ich habe einfach dafür so ein Gefühl gehabt, ohne dass ich studiert habe. Und mir war das einfach wichtig, dass die Sachen perfekt in den Laden passen. Mhm. Weil ich habe nichts von der Stange gefunden, quasi um das darzustellen. Also, und das hat einfach nicht gepasst. Das ist ja wie so ein Puzzle. Der Store hat eine gewisse Größe und ich wusste, ich möchte einen Tresen und brauche die Ständer und hier den Tisch und da. Also habe ich das selber gezeichnet damals und beim Schlosser einen Auftrag gegeben. Ja, und die Ständer habe ich auch die ersten Jahre richtig gut verkauft, weil sie sind aus purem Messing. Es ist nicht mal Alu vergoldet, sondern es ist reines Messing. Also, heutzutage würde es niemand mehr machen. Also, Und auch die Hocker, die ersten Jahre, ne, diese Samthocker. Ja. Ich habe den gesehen auf dem Foto und dachte so, Mensch, muss doch irgendwo diese Hocker geben. aber nirgendwo habe ich diesen Hocker gefunden. Die gab es nur Vintage auf First Dibs für viel Geld. Mhm. Und ich so, nee, es muss doch irgendwie möglich sein, die nachzubauen. Und dann hatte ich durch meinen vorherigen Job, als ich in dieser Agentur gearbeitet habe, einen sehr guten Kontakt von einem Möbelpolsterer in Polen. Und so habe ich angefangen, die Hocker zu bauen. Oder? Und dann habe ich dafür reihenweise, ich bin dann mit wirklich in Serie gegangen und habe die viele Jahre verkauft. Also Westwing hatte mich damals sogar angefragt, ob ich die verkaufen soll, aber ich hatte halt keine Marge auf die Hocker. Ne? Und dann wurden sie natürlich innerhalb von kürzester Zeit, waren die natürlich überall sichtbar. Also auch billig nachgemacht, sage ich jetzt mal, von bis. Und dann habe ich es einfach wieder.
Ja, und sein dann sind es ja auch irgendwie, ich meine, man sieht ja auch mittlerweile, ne, wie irgendwie im Interior auch das viel kurzlebiger wird, ne?
Ja, auch da, ne? Die Dinge kommen und gehen. Und auch da war ich auch gar nicht traurig. Das ist einfach ein, ich sage immer, alles kommt in Wellen. Ne? So wie auch gewisse Brands super gut performt haben in den ersten Jahren. Die werden auch wieder ihre Zeit haben. Also ich weiß nicht, ob wir noch auf Brands kommen. Auch das ist ein Kommen und Gehen. Ich bin da auch gar nicht traurig, weil das ist halt der Wandel der Zeit. Und deswegen sage ich ja, man muss sich immer wieder selber neu erfinden. Das Schlimmste ist einfach Stillstand. Ne? Mhm. Du als Agenturinhaberin, du bist ja auch so mega vielfältig in allem, was du machst. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also man darf sich nicht ausruhen. Man muss einfach immer weitermachen und Dinge ausprobieren.
Ja, und das macht es ja auch, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie du sagst, ne, man baut sich ja seinen Job und das macht es ja auch interessant. Weil natürlich eben. Ich glaube, den Satz habe ich jetzt so oft gesagt, aber wir machen das alle nicht irgendwie, weil wir damit super reich werden,
sondern aus purer Leidenschaft.
Aus purer Leidenschaft, genau.
Ja.
Jetzt habe ich mal eine Frage zu ein paar Kollektionsteilen.
Ja.
Jetzt kommen wir mal wieder
zum Fashion,
wenn wir wieder zurück ab auf die Straße der Mode. Und zwar, also wir haben ja gesagt, es geht um das Thema Liebe und so. Und gibt es denn so einen Teil, wo du sagst, da verbindest du einen Teil in deinem Schrank, da verbindest du so eine richtige Love Story mit?
Ja, vielleicht da muss ich ganz kurz ausholen. Oder nee, eigentlich brauche ich gar nicht ausholen. Es ist deswegen die Love Story, weil ja, ich hatte es kurz schon angesprochen. Ich hatte damals, als ich in New York gelebt habe, war Ulla Johnson so das Brand in New York schon. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, sie hat was Besonderes. Und keiner kannte sie zu der Zeit in Europa. Und als ich dann quasi das Go hatte, dass ich sie einkaufen kann. Und ich habe noch die allerersten Teile von vor, inzwischen sind es 9 Jahre, weil vor 9 Jahren habe ich das erste Mal eingekauft. Ich habe noch das erste Kleid und die erste Bluse. Und die hängen da und ich ziehe sie auch gerade nicht an oder so aktuell, aber ich ziehe sie hin und wieder mal an, also in den vergangenen Jahren, das ist immer so etappenweise und ich weiß, vielleicht in 1 oder 2 Jahren, wenn wieder so dieser Zyklus da ist, liebe ich die Teile auch wieder. Also die haben für mich einen ganz anderen nostalgischen Wert, weil das war das Brand, was mich quasi auch ein bisschen bekannt gemacht hat. Ne? Und jetzt könnte ich natürlich über diverse andere Teile reden oder Teile, die natürlich Erinnerungen wecken, aber das war quasi so der Startschuss, um mich quasi so ein bisschen. Niemand kannte mich und niemand kannte den Store, aber als dann der Name Ulla Johnson aufgepoppt ist damals, da haben die Leute einfach anders auf den Store geguckt. Und ja, damit verbinde ich irgendwie so, sie war mein USP zu der Zeit und ich finde, das vergesse ich nicht.
Okay, ja. Und gibt's auch sowas, wo du sagst, also ganz im Gegensatz zu so einer langen Liebesbeziehung, so eine richtig heiße Liebesaffäre zu irgendeinem Teil, wo du sagtest, hat so.
Ja, ich bin generell nicht so. Also wenn ich etwas mache, mache ich es immer mit Ausdauer. Mhm. Ich habe selten. Ich würde auch sagen, ich kaufe eigentlich nichts, wo ich nicht zu 100% hinterstehe. Und deswegen habe ich tatsächlich nicht so eine Short Attention Spam zu einem gewissen Teil, sondern ich. Nee, eigentlich nicht. Bin eigentlich sehr zeitlos. Und wenn es trotzdem ein auffälliges Teil ist, liebe ich es trotzdem. Mhm. Also, ich weiß jetzt, wenn man vielleicht hören, es war die grüne Hose mit dem Schlitz an der Seite. Nee. Es sind eher die Teile, die ich alle liebe. Ich habe sehr viele Teile im Schrank, die ich immer wieder
so eine Treue sehe.
Ja, finde ich schon. Ich mische die natürlich mit aktuellen Pieces, aber da ist immer ein roter Faden bei mir. Ja.
Und wenn wir auf den Store zurückkommen, bei den Brands, du sagst ja auch irgendwie, Ulla Johnson war so dein erstes Brand, das hast du auch immer noch. Mhm. Wie suchst du denn die Brands aus, mit denen du zusammenarbeitest?
Also Am Anfang bin ich natürlich etwas anders vorgegangen. Es waren wirklich die Marken. Ich bin ganz spezifisch darauf gegangen, was gibt es nicht? Was gibt es nicht in Berlin oder was gibt es nicht in Deutschland? Weil ich wusste, nur so kann ich quasi die Kunden, sagen wir mal, mit neuem locken, also anders für mich begeistern. Genau, ich wollte so meine Nische finden. Aber natürlich im Laufe der Zeit merkst du, wo die Nachfrage, also die, ne, ich habe gemerkt, okay, ich brauche auch mehr Basic Pieces oder ich brauche mehr Hosen. Also bin ich dann auch spezifischer auf Brands gegangen, wo die Brands stark sind und performen. Zum Beispiel Barena ist super stark im Tailoring, also in tolle Hosen, tolle Blazer. So gehe ich ganz gezielt dann an die Marken ran. Oder ich weiß, ich kriege da und da meine Blusen oder meine Kleider. Ich habe jetzt neue Brands aufgenommen, Matou aus Australien. Mhm. Ich wusste, die machen einfach schlichte, schöne Kleider. Oder wenn ich habe viele Kunden, die für Hochzeiten, also natürlich ihre Garderobe suchen. Also suche ich ganz gezielt Marken, die diese Nische bedienen. Mhm. Also, aber nach wie vor, es muss mich touchen. Also sag immer, wenn es nur ein oder zwei Teile sind in der Kollektion, dann ist es nicht wert, das einzukaufen, sondern ich muss die Hälfte selber mögen. Mhm. Also, dass ich sie selber im Schrank haben wollen würde.
Ja. Und scoutest du vorher oder lässt du dir auch immer so ein gewisses Budget offen, wenn du jetzt du gehst hauptsächlich nach Paris zum Einkaufen?
Mhm. Ja. Ja, ich bin da sehr intuitiv. Jetzt könnte man sagen, andere haben ihre Listen. Ich hab das im Kopf und im Gespür. Klar habe ich ein Budget, aber ich merke ganz schnell, ganz stark, wenn ich aus dem Showroom rausgehe, eben, habe ich jetzt 3 Teile auf der Stange, die mich überzeugen, oder sind da 15 Teile, die mich überzeugen? Und so muss ich dann manchmal am Ende der Saison einfach Abstriche machen. Mhm. Und so entscheide ich dann auch.
Okay, aber bevor du nach Paris gehst, also bist du viel am Scouten über Instagram oder das Netz oder gehst du auch in andere Stores?
All das. Die Inspiration holen wir uns alle inzwischen im Netz, digital, Social Media, Stores. Manchmal auch, ich frage auch gerne mal, also wenn ich reise und ich sehe jemanden auf der Straße, ich frage auch oft, was jemand anhat. Also ich habe da gar keine Scheu. Das ist in Amerika so gang und gäbe, da kommen Leute auf dich zu und fragen einfach, oh, I love your dress, where it's from. Mhm. Also das frage ich schon, wenn ich auch was sehe. Also ich habe letztens beim Stadtsalat in Berlin.
Ich wollte gerade fragen, gibt es in Berlin auch manchmal?
Ja, also da war ein Mädel, ich glaube, sie kam aus London und sie hatte so eine gebeadete Tasche, also so eine Perlentasche. Mhm. Und ich meinte so, hey, die ist mega schön. Und dann meinte sie, ja, eine Freundin von mir macht das. Und dann habe ich mir ihren Instagram-Account. Also ich habe auch schon viele, viele kleine Labels eingekauft, die wirklich niemand kannte. Die mische ich dann so drunter.
Aber die sind dann auch zu Love Affairs, ne?
Exakt. Die habe ich dann mal eine Saison drin, um sagen wir mal, das Portfolio so ein bisschen aufzulockern.
Ja.
Was war die Frage?
Wie du scoutest.
Ah, ich scoute. Also,
du im Netz dann irgendwie wirklich über Leute auf der Straße.
Das ist genau, ich nenne es mein unnützes Wissen. Das kommt dann einfach so impulsiv.
Und hast du da einen Tipp, welche Stadt besonders gut ist? Oder bist du...
Nee, also viele Jahre war New York für mich immer eine Inspirationsquelle.
Du warst jetzt auch auf Weltreise, ne?
Ja, wir waren zwei Monate auf Weltreise quasi mit 4 Stops. Auch da habe ich natürlich, das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo bin, gehe ich schon durch die Stores. Mhm. Das mache ich super gerne. Ich scanne da gerne alles, gehe aber nicht eher in so kleinere, weil dort finde ich wahrscheinlich eher das Unerwartete als in den großen. Inzwischen kennt man doch vieles, aber ich bin dann froh, wenn ich trotzdem irgendwie was Kleines, Süßes finde, was ich noch nicht kenne. Also Miami, LA waren wir, Hawaii und dann in Tokio. Das waren die 4 Stops.
Ja. Und asiatische Brands? Hast du asiatische Brands?
Nein. Ich würde sagen, noch nicht. Mhm. Ich schließe nie irgendwas aus, aber um kurz auf die Brands zu kommen, was ich gemerkt habe in den letzten Jahren, die Kunden brauchen schon gewisse Brands mit Namen inzwischen, das merke ich. Also wie gesagt, man kann immer mal so 2, 3 kleinere Brands, die unbekannt sind, mit dazu mischen. Aber ich merke inzwischen, wie die Kunden sehr fokussiert sind auf Brands.
Und Sicherheit dann.
Ja, genau. Und es ist natürlich immer die erste Frage Nummer 1, welches Brand? gerade bei Social Media versuche ich die Brands eben nicht zu nennen, weil das ist natürlich die Arbeit, die wir uns machen als kleiner Retailer. Ich sage immer, das ist so das einzige Geheimnis, was ich mir noch bewahren kann. Weil wenn ich alles dazu schreibe, welches Brand, weil ich habe natürlich schon das Problem, dass sehr viele konsumieren, aber nie bei uns kleinen Stores kaufen, sondern dann im Netz danach suchen. Mhm. Und ganz so einfach möchte ich das jetzt nicht jedem machen.
Ach, du meinst, dass man dann irgendwie direkt klicken kann und
nein, aber ich kenne viele Leute, die gewissen Leuten folgen und dann woanders kaufen. Und deswegen nenne ich oftmals die Brands nicht, aber wenn wir dann mit den Kunden im Austausch, im direkten Austausch sind, dann ist schon die erste Frage, welches Brand ist es? Das ist wahrscheinlich wie so eine kleine Absicherung. Klar kann ich da auch hin und wieder neue Brands vorstellen, aber ich merke, dass die Kunden wollen eben auch wissen, dass ich nach wie vor Ulla Johnson habe und nach wie vor das und das und das Brand. Mhm. Genau.
Das ist dann wahrscheinlich auch so, wenn man sagt, so ein Rezept irgendwie für einen Buy muss auf der einen Seite irgendwie auch gute Brands, gute Namen sein.
Genau.
Und auf der anderen Seite immer mal was Neues, was dann...
Ja, ich glaube, das ist einfach, sorgt halt für Stabilität. Wenn du in ein Restaurant gehst, möchtest du ja auch in deinem Lieblingsitaliener die Standardkarte. Mhm. Und es kann auch gerne eine Wochen- oder eine Monatskarte geben, wo man die Dinge ausprobiert. Mhm. Und was dann gut performt in dieser Wochenkarte, das kommt ja dann, geht ja dann oftmals in die Hauptkarte über. Und so sehe ich das auch bei uns in den Stores.
Das ist so ein gewissen, dann hast du so einen gewissen Teil, genau, Labor, wo so ein bisschen was probiert, genau, wird und dann irgendwie, okay.
Ja. Und das ist das Schöne, weil diese Flexibilität, die habe ich eben. Also ich räume mir dann auch gerne den Space ein oder das Budget frei, um solche Dinge auszuprobieren.
Okay. Und das ist das, was vielleicht die Liebe frisch hält?
Wahrscheinlich, ja. Also da gehe ich auch gerne dann übers Budget, obwohl ich kein Geld habe. Dann denke ich so, ach Gott, komm, kriege ich schon. Wird schon funktionieren. Aber das mache ich nicht bei jedem Brand. Also ich bin natürlich zu Saisonbeginn, wenn ich einkaufe, da sehr streng und weiche dann auch nicht von meinem Budget ab. Aber wenn dann etwas kommt, was so das Ganze nochmal so diese, sag mal, Cherry on the Top ist, sei es irgendwie, ich habe jetzt gerade die Taschen von Dragon Diffusion, weißt du, dann das rundet dann so ein Sortiment einfach so schön ab, weil zu jedem Sommerkleid oder zu einem schönen Look fehlt dann auch eine Tasche. Und gerade so die hochpreisigen Taschenbrands, das macht keinen Sinn, die aufzunehmen bei mir im Store.
Ja.
Ja.
Okay, ich glaube, wir haben es fast. Ich habe noch eine einzige Frage.
Ja.
Was ist dein Tipp, um die Liebe frisch zu halten? Und zwar auf jeglicher Ebene.
Oh. Ja, also eben nie stillstehen. Also einfach immer neugierig sein und Dinge ausprobieren und auch, ich sag mal, auf Menschen übertragen, wahrscheinlich immer den Kontakt suchen und das Gespräch suchen. Ja, denke schon.
Danke dir.
Ja,
das hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke.
Das war's für diese Episode. Wenn sie dir gefallen hat, freuen wir uns total, wenn du uns auf Apple Podcast oder Spotify abonnierst. Du kannst uns auch gerne bei Instagram oder TikTok unter @melachance folgen, um nichts zu verpassen und um noch mehr hinter die Kulissen des Melachance Universe zu schauen. Schön, dass du dabei warst und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!